Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Unternehmer-Journey-Podcast. Ich bin der Max Bogdan und mit dabei ist Nikita Jatzen. Wir führen aktuell ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, 5 Millionen Euro Jahresumsatz und dokumentieren mit diesem Podcast unseren Weg zum Milliardenkonzern. Der Unternehmer-Journey-Podcast ist von Unternehmern und für Unternehmer. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema Sales- und Vertriebsteams, wie wir persönlich es geschafft haben, in den letzten Jahren unser Unternehmen jedes Jahr mindestens zu verdoppeln, indem wir den richtigen Fokus und auch mit dem richtigen Ansatz das Vertriebsteam einfach aufgebaut haben und skaliert haben. Darum geht es heute, darüber haben wir gesprochen und ich würde sagen, ich schalte dich einfach mal direkt in den Talk und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Gut, also im heutigen Thema wollten wir ja mal darüber sprechen, wie sich das bei uns entwickelt hat mit dem Sales-Team bei uns im Unternehmen, weil da haben wir wirklich sehr, sehr viele Learnings gemacht, besonders in den letzten 2 Jahren. Und ja, ich glaube, wir haben selbst sehr, sehr stark gelernt, warum so das Sales-Team oder der Vertrieb überhaupt der wichtigste Bestandteil ist, den man eigentlich erstmal mastern muss, um am Anfang richtig zu skalieren. Warum das so die Nummer 1 Prio sein sollte und alles andere nicht egal, aber erstmal zweitrangig ist sozusagen. Ich glaube, das haben wir richtig stark gelernt, indem wir es einfach mal gemacht haben und versucht haben, weil ja, wir haben es ein bisschen anders gemacht, um es mal so zu sagen. Wir haben erstmal nur am Service gearbeitet, nur da dauernd was verbessert, haben uns aber nie wirklich um die Sales gekümmert. Und ab dem Moment, wo wir das mal anders betrachtet haben, war das ja auch so ein richtig großer Aha-Moment jetzt in unserer Laufbahn. Erstmal, wo wir gecheckt haben, krass, wow, da hat sich jetzt viel geändert. Und da würde ich sagen, können wir heute mal über unsere Story sprechen, wie wir dazu gekommen sind, oder?
Yes. Also im Prinzip, du hast es ja schon angesprochen, wir hatten damals ja so gestartet, dass wir nie wirklich Sales gemacht haben. Wir haben uns immer nur um unseren Service gekümmert. Es gab einfach immer mal wieder Inbound-Anfragen. Und so ist es einfach, sag ich mal, ja, wie man heutzutage sagen wird, einfach organisch gewachsen. Und wir hatten ja auch damals festgestellt, es gab immer nur so einen Wachstumsschub. Also wir hatten keine konstante Wachstumsgeschwindigkeit, dass man sagen kann, wir wachsen planbar. Sondern es war einfach eher so glücksmäßig in Schüben, dass wenn mal einfach mal sein Service gemacht hat, dass es sich einfach weitergesprochen hat wahrscheinlich, man hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der Szene generiert, dann kamen immer mehr Kunden. Man hat mal vielleicht einmalige Aktionen rausgehauen, wie zum Beispiel mal Cold Outreach versucht oder irgendwie auf Facebook eine Kampagne im Sinne von irgendwie mal was angekündigt für den Newsletter, dann kamen da Leute rein. Aber so wirklich aktiv planbar Sales hatten wir echt sehr, sehr lange nicht gemacht und uns immer um unseren Service gekümmert. Aber dann, ich würde sagen, wann war das ungefähr? Vor 2, 3 Jahren? Oder sogar, ja, so 3, 4 Jahren. Da war das so, glaube ich, das erste Mal, dass wir gesagt haben, hey, lass mal jetzt so aktiv uns um die Sales kümmern. Und da warst du dann ja eigentlich komplett dafür verantwortlich, hast die Sales-Abteilung aufgebaut und ja, kannst vielleicht mal ein bisschen raushauen, was genau da so die Steps waren.
Ja, genau. Also, wie Nikita schon gesagt hat, unser Problem war es ja wirklich immer, dass wir schubweise gewachsen sind. Also wir hatten wirklich entweder eine komplette Abhängigkeit von Empfehlungen oder manchmal haben wir gesagt, oh, jetzt wäre es mal cool, wieder mehr zu wachsen, haben so uns einmalig kreative so Kampagnen überlegt, ob das jetzt eine Ad war, ob das eine E-Mail-Kampagne war oder in unseren Communities oder dass wir ein paar Gruppen aufkaufen, diese umstrukturieren und darüber dann Leads generieren. Waren immer so komplett verschiedene Sachen und so sind wir halt immer schubweise gewachsen. Aber unser Problem war, dass wir es irgendwie nie gleichzeitig geschafft haben, am Service zu arbeiten, gleichzeitig aber währenddessen zu wachsen. Und das war dann so der Grundgedanke, dass wir irgendwo mal früher, wo wir noch kleiner waren, gesagt haben, ey Nikita, lass uns mal uns splitten, uns beide in Verantwortungsfelder und lass mal wirklich ein richtiges Unternehmen aufbauen. Ich glaube, so damit hat das angefangen bei uns, oder?
Genau. Also wir hatten uns dann wirklich so gesplittet, ja, in diese Aufgabenfelder und so konnte dann sich jeder im Prinzip auf einen Bereich fokussieren. Du dann irgendwann auf die Sales, ich halt auf den Service, sodass halt auch beides nicht vernachlässigt wird, weil klar, wir in der heutigen Episode geht es ja eher so darum, wie wichtig Sales sind und ich merke auch, dass Sales definitiv Bestandteil Nummer 1 sein sollten, weil auch paradoxerweise, je mehr Zeit man investiert in Sales, umso besser wird auch der Service, obwohl man das sich so gar nicht vorstellen kann. Aber wenn man quasi jetzt nicht dieses Privileg hat, dass man mehrere Personen hat in der Führungsebene oder in der Geschäftsführung und sich so die Arbeit aufteilen kann, sondern zum Beispiel nur ein Geschäftsführer oder ein Gesellschafter. Auch wenn man da seine komplette Zeit rein investiert in Sales, muss man vorher dafür sorgen, dass der Service wie so am Laufband, wie bei Magis als Franchise-Unternehmen, immer konstant die gleichen Resultate abliefert. Konstant gute oder sehr, sehr gute Resultate. Und das heißt, dadurch, dass man sich dann quasi in seinem Kopf diesen Schalter umlegt und sagt, hey, ich investiere jetzt meine wertvolle Zeit, meine Ressourcen, mein ganzes, ja im Prinzip einfach meine ganzen Ressourcen in Sales und versuche einfach zu wachsen, dafür muss der Service stehen und das ist auch einfach ja, ein geiler Step, das so zu machen. Weil wenn man im Service so stecken bleibt, es gibt immer was, was man im Service verbessern kann. Also ich bin ja jetzt auch gerade im Service tätig bei uns oder hier eingesetzt und ich merke, es gibt immer etwas, was man verbessern kann. Es ist nie so, dass der Service 100% auf der Endstufe oder im Endstadium erreicht. Es gibt immer noch mehr wertvolle Sachen, die man rausholen kann für Kunden oder immer noch mehr Sachen, die man automatisieren oder systematisieren kann. Und deshalb, um aus dieser Schiene rauszukommen, denke ich, ist es schon wichtig, einmal diesen Schalter umzulegen und dafür aber einmal diese Systeme aufzubauen.
Ja, auf jeden Fall. Der Service ist auch sehr, sehr wichtig. Also ich finde auch, es macht keinen Sinn, richtig viele neue Kunden zu gewinnen, wenn man sie am Ende nicht hält, weil es ist schon leichter, einen Kunden zu halten, als immer neue Kunden zu gewinnen. Auch weil man das so ein bisschen betrachten muss in der Neukundengewinnung, wie, sage ich mal, einfach Opportunitäten, die sich einfach immer öffnen, wo du jetzt auf Neukunden gerade mit gewinnen kannst, egal was das für eine Methode oder eine Kampagne ist, damit du Leads generierst oder ob du die komplett kalt generierst. Wir kommen dazu wahrscheinlich jetzt nochmal später. Aber es kann halt immer wieder sein, dass du gerade nichts hast, was läuft, dass du einfach sozusagen nichts findest, nichts gefunden hast. Und dann ist es natürlich immer sehr, sehr viel leichter, Bestandskunden zu halten. Dafür muss der Service gut sein. Aber ja, um dazu mal zurückzukommen, als wir zu unserer Story, als wir uns dann so gesplittet haben und gesagt haben, ich kümmere mich um die Sales, ich glaube, da ist ein riesengroßer Hebel bei uns umgelegt worden und da hatten wir wirklich krasse Unterschiede, haben uns angefangen zu verdoppeln von Jahr zu Jahr, krass zu steigen, es wirklich zu kontrollieren, wie krass wir wachsen und können das richtig krass beeinflussen, je nachdem, wie jetzt wo der Fokus reingeht und was wir überhaupt wollen und wissen, wie wir das überhaupt proaktiv steuern können. Ja, danach hat sich so der größte Hebel umgelegt, auch würde ich sagen, ist, wie Nikita das gesagt hat, dadurch ist der Service einfach viel, viel besser geworden, weil wir ziehen dadurch auch viel bessere Kunden an. Das ist auch nochmal so ein Benefit. Dadurch, dass wir überhaupt mit unseren Kunden jetzt sprechen, vorher war das ja so, wir hatten nur unseren Marktplatz, Leute haben sich da beworben, wir hatten vielleicht so eine Warteliste, E-Mail-Kampagnen vorher, aber sonst haben sich Leute beworben, hatten keinen Ansprechpartner, liefen dann frei rum auf einem riesengroßen Feld und mal ist jemand zu uns in den Laden reingelaufen, mal ist quasi jemand nicht reingelaufen, so konnte man sich das vorstellen und wir haben uns gar nicht darum gekümmert, so, es war uns nicht so wichtig, war einfach unkompliziert. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter, aber dafür haben wir jetzt praktisch gar keine Kunden, die, wo etwas im Mensch stimmt, wo etwas unzufrieden ist, weil der Prozess das einfach nicht zulässt. Und das haben wir nur geschafft, weil wir es halt komplizierter haben, weil wir solche Kunden, die uns im Gespräch sagen, oh, warum muss es denn so kompliziert sein, warum muss ich hier 5 Minuten für ein Gespräch rein investieren, um Zugang zu bekommen, solche Kunden dequalifizieren wir und geben denen keinen Zugang, weil wir wissen schon im Vorhinein, dass ein Kunde, der nicht mal 5 Minuten reden will, wir den auch später nicht anrufen können und mit dem nicht darüber sprechen können, was er an seiner Kampagne ändern kann, damit die anfängt zu laufen oder richtig gut performt. Und so einen Kunden kriegen wir nicht auf Erfolg getrimmt, weil der das gar nicht zulässt. Und das ist auch nochmal so ein Benefit, haben wir einfach viel, viel bessere Kunden, eine viel, viel höhere Zufriedenheit. Und ja, da hat sich echt nochmal vieles bei uns geändert. Und wir können es halt wirklich schaffen, aktiv immer Neukunden zu gewinnen, Monat für Monat und immer konstant zu wachsen. Nicht mehr in Schüben, sondern wir haben immer einen konstanten Wachstum. Es geht immer nach oben. Und mal gibt es zusätzlich diese krassen Schübe, wo man sich wirklich mal in einem Monat auch mal so verdoppeln kann und es krass hochgeht. Aber wir wachsen halt trotzdem konstant. Und das ist so das, was wir erreicht haben. Und ich denke, ja, da können wir auch mal jetzt drauf eingehen, wie wir das genau gemacht haben, um das mal zu erklären.
Ja, also im Prinzip auch hier, du hast es schon auch so ein bisschen angeschnitten, was ja auch einer der Steps war, die du unternommen hast, ist es einfach mal im gesamten Sales-Team einfach mal fixe, systematisierte, standardisierte Prozesse zu schaffen, dass quasi es gibt Skripte, es gibt 100% klare Abläufe für alles, wie spricht man mit dem Kunden, was sagt man dem Kunden, das ist einfach quasi dieser Faktor, sage ich mal, Unklarheiten, einfach komplett ausgeschlossen werden kann, im Sinne von Marketing und Sales laufen quasi sozusagen Hand in Hand. Man kann sich das so vorstellen, Marketing, man steckt das Budget rein, das sorgt dann dafür, dass die Leads reinkommen und Marketing oder Marketing ist nicht Sales und Sales ist nicht Marketing, das sind wirklich zwei verschiedene Bestandteile im Prinzip und man muss sich auch wirklich darum, mit seiner Zeit mal damit beschäftigen, auch wirklich ein Sales-Team aufzubauen, nicht nur einen Marketing-Kanal, Marketing-Team, sondern ein Sales-Team und ein Sales-Team ist im Prinzip einfach immer eine Station, die nach Prozess standardisiert es schafft, gleichmäßig erfolgreich Kunden zu qualifizieren oder zu dequalifizieren. Und das Problem, was wir ja früher hatten, wir hatten ja kein Sales-Team in diesem Sinne. Und deshalb, wenn man mal ein Lead abgeschlossen worden ist, dann weiß man nicht warum, welche Worte haben dazu geführt, dass der Lead zum Beispiel dann Kunde wurde oder warum ist ein Kunde zum Beispiel oder ein Lead kein Kunde geworden, was hat man vielleicht anders gesagt oder warum wurde der Kunde vielleicht kein Kunde, weil ich, keine Ahnung, ein Bild im Hintergrund hatte, was ihm nicht gepasst hat oder weil ich ihm etwas Falsches kommuniziert habe und diese ganzen Unklarheiten, das ist quasi ja so das, was, sag ich mal, einer der auch größten Hebel war, überhaupt, die man nutzen kann, weil das Sales-Team ist wie so eine, ja, wie so ein Security, wie so ein Türsteher, der nach standardisiertem Prozess Leute durchlässt oder eben nicht durchlässt, aber dieser Türsteher ist halt komplett wichtig, weil es dafür sorgt, dass die Kunden, die Leads, die Kunden werden 100% zufrieden sein werden, weil sie nach genau unseren Kriterien ausgesucht worden sind, die Zusammenarbeit von beiden Seiten komplett so ausgelegt ist, dass beide safe damit zufrieden sein werden. Der Kunde ist genauso geframed, sagt man dazu, also im Prinzip eingestellt darauf, wie die Zusammenarbeit abläuft. Das ist alles quasi in den Sales hier das genau gemacht. Wenn es Einwandbehandlungen gab, also der Kunde hatte Einwände, da kann das Sales-Team hier diese Einwände behandeln. Das ist auch nochmal ein anderer Punkt, da gehst du bestimmt auch gleich nochmal darauf ein. Aber an sich, genau diese Absprachen, Unklarheiten, die von dem Sales-Team gelöst werden, dieser standardisierte Prozess ist, denke ich, echt ein sehr, 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 sehr großer Hebel und allein Marketing würde hier nicht ausreichen, so konstant planbar zu wachsen, wie wir es jetzt machen, weil wenn wir nur Leads bekommen und immer mal jemand, keine Ahnung, du rufst die an, ich rufe die an, dann irgendjemand anderes aus dem Unternehmen ruft die an oder wir schreiben dir mal eine Mail, sagen, hey, hier sind unsere Preise, du kannst dir was aussuchen, das ist kein klarer Prozess und wenn man keinen klaren Prozess in den Sales hat, hat man keine Zahlen im Prinzip. Weil man diese Zahlen nicht hat, weiß man nicht, kann ich jetzt wachsen oder kann ich jetzt nicht wachsen.
Genau, ja, das ist sehr, sehr gut gesagt. Daher war auch eines unserer ersten Ziele, als wir gesagt haben, oder als ich gesagt habe, ich beschäftige mich jetzt damit, war eines der ersten Ziele, erstmal das, was wir schon haben, ohne Marketing, ohne sonst etwas, halt perfekt auszunutzen mit dem Sales-Team. Das bedeutet, wir haben ich habe uns eine Prioritätenliste erstellt und wir haben die ganz klar, ganz genau abgearbeitet. Zum Beispiel haben wir auch immer so schon jeden Tag, damals waren es glaube ich so 4 Leads pro Tag bekommen für unseren Marktplatz und haben einfach dann erstmal da ganz klar Prozesse gebaut, wie ich es vermutet habe, es funktionieren wird, dass man erstmal diese Leads perfekt abarbeitet, mit denen telefoniert, dass es klare Skripte dafür gibt, dass es wirklich jeder immer gleich macht. So, dann haben wir erstmal das gemacht. Dann habe ich geschaut, ob es funktioniert oder nicht. Habe das also erstmal selbst gemacht, habe ein bisschen rumprobiert, haben uns aber von Anfang an direkt jemanden da reingeholt und haben immer ein bisschen feingetuned, immer ein bisschen verbessert, weil bei den Skripten ist es halt wirklich so ganz, ganz kleine Sätze können richtig viel ausmachen. Also bei uns war es nicht so beim Marktplatz. Wir hatten von Anfang an das Skript so entwickelt, so wie wir es quasi vermuten, dass es funktioniert. Hatten aber so einen Drop-off von 30% direkt in den ersten 2 Minuten, weil irgendwas einfach ja nicht so gut ankam oder nicht so schön war. Das heißt, voll viele Leads sind direkt abgesprungen oder hatten keinen Bock mehr darauf. Und es war nur ein Satz, den wir hinzugefügt haben am Anfang, so eine Einwandvorwegnahme sozusagen. Und jetzt droppt niemand mehr am Anfang, also wirklich niemand mehr. Das heißt, das ist immer so ein Game, wo du testen musst und herausfinden musst, was läuft. Und ja, das haben wir am Anfang erstmal aufgebaut. Dann haben wir erstmal schöne Prozesse mit unseren Bestandskunden aufgebaut, wie das überhaupt zu funktionieren hat. Und so haben wir quasi erstmal alles perfekt abgegriffen, was wir schon haben. Dann haben wir uns im zweiten Schritt damit beschäftigt, über das Sales-Team, also noch ohne Marketing-Team, über das Sales-Team jetzt auch selbst konstant Anfragen dazu zu gewinnen. Das heißt, wir haben Briefe verschickt, wir haben E-Mails verschickt, wir haben Leute, Unternehmen angerufen, wir haben unsere Gruppen abgearbeitet und haben geschaut, dass wir da mehr Anfragen generieren und die dann in unserem perfekten, schon bereits getesteten Prozess reingeschoben. Das war der zweite Schritt. Und im dritten Schritt, als wir wussten, dass das Ganze genauso funktioniert, haben wir das quasi skaliert über Werbeanzeigen. Wir haben quasi das, was wir, wie wir zusätzlich ein paar Anfragen pro Tag gewonnen haben über Kaltakquise, haben wir dann automatisiert, sodass es tausende Menschen pro Tag automatisiert über Werbeanzeigen sehen und sich dann eintragen. Und das waren so die drei Schritte, weil jetzt kann ich mich komplett darauf verlassen, dass jeder Einzelne, der sich einträgt, wirklich perfekt vom Sales-Team mitgenommen wird und alles genauso abläuft, wie es auch soll und das einfach perfekt ist. Egal, ob der über eine Werbeanzeige kam, eine Empfehlung, irgendwie anders kam, ob er uns einen Brief geschrieben hat, egal, ob wir den auf einer Konferenz getroffen haben. Ich kann jetzt quasi immer richtig schön und perfekt davon ausgehen und deshalb klappt das da jetzt auch so gut. Und was wir auch gemacht haben, wir haben von Anfang an eine richtig, richtig starke Person da ins Team geholt, die eigentlich schon sehr, sehr gut qualifiziert war, sehr, sehr viel Ahnung hatte, auch sehr, sehr viel Expertise. Und diese Person hat erstmal alles übernommen. Die war also wirklich schon richtig, richtig gut drin. Diese Person kannte sich schon perfekt aus, marketingaffin sehr, also es hat einfach perfekt gepasst. Und da, jetzt ist zum Beispiel die Person inzwischen ausgelastet, hat richtig viele Telefonate pro Tag und kann jetzt Assistenten dazu bekommen, die quasi ein bisschen Arbeit vorwegnehmen, sodass man sich nur noch auf die Gespräche fokussieren kann, wo wirklich diese Expertise notwendig ist. Und so schafft man es quasi auch skalierbar, diese Leute einzustellen, weil nicht jeder kann perfekt verkaufen. Das muss man auch einsehen, das ist richtig schwer, da skalierbar die richtig perfekten Kandidaten einzustellen. Besonders bei uns ist das auch nochmal richtig schwer, weil das so eine fachspezifische Expertise ist, die man da einfach braucht, die man auch nicht mal so eben in der Uni lernt oder studieren kann oder das meistens auch falsch ist, was man da lernt, weil sich die Informationen andauernd ändern. Und ja, deshalb, das war auch etwas, was wir da quasi gelöst haben. Das waren so die Schritte, wie wir das Ganze angegangen sind.
Ja, safe. Und im Prinzip, bei uns ist es ja auch nochmal ein, sag ich mal, ein bisschen spezifischerer Case, hast du ja auch gesagt, weil wir sind so ein Dienstleistungs-B2B-Unternehmen. Aber auch ich denke mal, wenn man ein Shop ist oder irgendwie in einem anderen Geschäftsfeld tätig ist, macht es immer Sinn, trotzdem in ein Sales-Team zu investieren. Auch wenn du keine, also klar, es macht mehr Sinn, wenn du hochpreisige Produkte verkaufst. Also ab dem Zeitpunkt, wo man hochpreisig, und hochpreisig ist für mich alles so, sag ich mal, ab einer vierstelligen monatlichen Summe, die da rein investiert wird, über mehrere Monate zum Beispiel. Also das, der ist es mindestens ein Mitte- bis hoher vierstelliger Auftragsvolumen wert, dann sollte da eigentlich schon ein Sales-Team eingesetzt werden. Das ist so mindestens, aber alles, was drüber ist, was wirklich dann hochpreisig ist, da sollten definitiv Sales-Team hin dran sein, weil das sind dann Produkte oder Dienstleistungen oder Services, bei denen man einfach beraten kann. Und überall, wo man beraten kann, kann man eben ein Vertriebsteam einsetzen. Und im Prinzip ist unser Vertriebsteam oder unser Sales-Team, sind ja einfach Berater. Das sind keine Leute, die einfach nur hingehen und sagen, hier, ich gebe dir 25% Rabatt, jetzt kannst du kaufen. Sondern das sind Leute, die wirklich, wie du gesagt hast, fachspezifisch zu diesem Produkt mit Informationen beraten, die Einwände behandeln, Fragen beantworten und dadurch wird dann quasi verkauft. Also nicht so, sag ich mal, sehr, sehr aggressiv mit hier Rabattcode, ey, kauf jetzt oder keine Ahnung, du kriegst nie wieder die Möglichkeit, du hast nur noch 24 Stunden Zeit, das zu kaufen. So, das wird jetzt so in unserem Umfeld gar nicht so gemacht, sondern es sind Beratungssessions und diese Beratungssessions sind halt sehr, sehr wertvoll und deshalb hast du ja auch schon gesagt, hat quasi unser jetziger Vertriebsleiter auch Assistenten, die dann hingehen und die Arbeit vorwegnehmen, indem einfach qualifiziert wird, wer passt zu einer Beratung, wer passt nicht zu einer Beratung. Und durch diese standardisierten Prozesse, standardisierten Skripte ist alles so aufgebaut, dass man Monat für Monat einfach reporten kann, welche Zahlen bekommen wir, wie ist die Closing Rate, wie ist die Qualifizierungsrate, wie ist die No-Show Rate, wie ist die Rate, wie ist die Rate, und die sind immer fast identisch. Also es gibt da kaum Abweichungen, weil alles ja so nach Standardprozess aufgebaut ist, sodass man hier in unserer Stage jetzt sagen kann, wir wissen, wenn wir jetzt komplett Marketing aufdrehen, den Marketingkanal, dann wird es niemals an dem Sales-Team scheitern. Weil wir wissen ganz genau, was die Zahlen in unserem Sales-Team sind. Über Monate haben die sich, sag ich mal, wenn überhaupt dann eher verbessert, aber nicht stark nach unten geschwankt und verschlechtert. Das heißt, wir wissen, wenn wir so und so viel Geld reinstecken in Marketing und wir so und so welche Raten erzielen im Closing, in der Qualifizierung, in der No-Show-Rate, wie viel ungefähr an Return, Cash on Day One, wir erwarten können, was wir auch hier schon in Podcast-Folgen angesprochen haben. Und damit kann man erst skalieren. Und seitdem wir erst das haben, konnten wir auch wirklich, sage ich mal, diesen Hebel aufdrehen und skalieren, wenn man das so überlegt. Und genau, ansonsten aber für jedes Geschäftsmodell, vor allem im hochpreisigen Segment, macht es Sinn. Und für Shops, selbst wenn du nur, sag ich mal, ein 20-Euro-T-Shirt verkaufst zum Beispiel, macht es vielleicht keinen Sinn, eine Beratungssession zu haben. Aber es macht trotzdem Sinn, diesen ganzen CSM-Prozess, den ja auch du aufgebaut hast bei uns intern, einmal abzudecken und da eben wirklich ja, Bestandskundenmanagement zu betreiben. Weil auch aus so nicht hochpreisigen Produkten macht Bestandskunden-Sales 100% immer Sinn. Egal, was man macht, Bestandskunden-Sales würde ich immer machen.
Ja, also das ist gut, was Nikita gerade sagt. Man muss nämlich also selbst auch seinen Kopf einschalten und verstehen, wo was Sinn ergibt. Und zum Beispiel kann man sich wirklich so die Regel nehmen, überall, wo man wirklich am besten berät oder wo man was Hochpreisiges verkauft, macht das definitiv Sinn, mit einem Vertriebsteam einfach zu arbeiten. Ich mag das Wort auch Vertriebsteam eigentlich überhaupt nicht, weil eigentlich ist es eher wirklich so ein Beratungsteam, wie Nikita es gesagt hat. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir versuchen den perfekten Erfolgsplan mitzugeben und machen nichts anderes, außer am Ende zu fragen, ob wir das nicht doch für die umsetzen sollen oder das gemeinsam machen oder ob die es selbst machen möchten. Das heißt, nichts mehr oder nichts weniger passiert da wirklich, außer das. Und das ist halt mega, mega gut für den Kunden. Und da muss man erstmal unterscheiden, das ist der erste Schritt. Also man muss unterscheiden, ob man das braucht oder nicht. Bei uns ist es zum Beispiel notwendig, weil was ich schon als Muster mehrfach erkannt habe, einfach mal ein ganz simples Beispiel. Früher, als der Marktplatz bei uns für jeden zugänglich war, war unser durchschnittliches Bestellvolumen viel geringer und wir haben teilweise Leute gehabt, die nur einmal bestellen, danach aufhören, weil die sagen, es klappt nicht, haben keine Ergebnisse. Die haben das ganze Game einfach gar nicht verstanden und nicht verstanden, wie die das überhaupt verwenden müssen. Das heißt, es waren Leute, die keine Ahnung hatten. Heute weiß ich, dass das Leute sind, die halt, also ich wusste das früher nicht, aber heute weiß ich ja, dass das Leute sind, die keine Ahnung haben, weil wir mit denen sprechen. Und heutzutage sagen wir genau diesen Leuten halt, hey du, das passt nicht, das passt überhaupt nicht. Ich denke, das macht erstmal keinen Sinn. Du schau dir mal gerne unseren Content an, schau dir hier und da mal was an, aber noch hast du hier die falschen Erwartungen oder siehst das Ganze komplett falsch, so wird das nicht funktionieren, das können wir dir vorab sagen. Und die Kunden bekommen jetzt solche gerade andere Marktplätze ab, wo wir wissen, das sind Kunden, die nicht zufrieden sein werden. Die erwarten sich was komplett anderes, haben eine falsche Erwartungshaltung, sehen das Ganze komplett anders. Dadurch haben wir aber jetzt dafür Kunden, die sich genau so eine Beratung wünschen, die genau perfekt passen, die das akzeptieren, da sind auch die perfekten Kunden und haben viel höhere durchschnittliche Bestellvolumen, haben dadurch ein viel, viel besseres Verhältnis einfach. Und da merkt man zum Beispiel auch direkt diesen Unterschied und können viel, viel besser dabei helfen, Ergebnisse zu erzielen. Und das wissen wir nur, weil wir die Calls haben. Und da muss man halt unterscheiden, das ist ein gutes Beispiel, Nikita das genannt hat, Bestandskunden, da würde ich auch immer was machen. Also egal was, man kann das immer irgendwie halt umsetzen, wenn du jetzt einen Shop hast, wo du günstige Produkte verkaufst, einen durchschnittlichen Warenkorbwert von, sagen wir einfach mal, 27 Euro hast, machst natürlich keinen Sinn, jeden anzurufen oder so, aber du kannst schauen, wie kannst du Sales-Komponenten in deinen Support rein integrieren. Das heißt, wenn du den Kunden schreibst, dass man nicht vielleicht einfach so easy drauf geht, da ein Produkt zu stornieren, sondern da auch wirklich versucht, den nächsten Sale zu bekommen. Wie kannst du schauen, dass du vielleicht ein Amazon, ein PPC-Sales-Team hast, was sich dann hier halt eher darum kümmert, nicht mit dem Kunden zu telefonieren, aber da immer geilere Preise rauszubekommen, geilere Angebote, irgendwie in präsente Kategorien reinzukommen und dann eher mit Amazon oder Zalando oder zum Beispiel auf Facebook und PPC-Bereich oder auf Google versucht, geilere Preise rauszubekommen, da was zu optimieren. Da gibt es genauso ein Sales-Team, genauso unter den Bestandskunden kannst du halt das Ganze automatisiert abbilden und schauen, was kannst du da machen. Kannst du da, wenn ich echt doch eine kleine Abteilung aufbauen, wo man ein bisschen etwas Eventlastiges macht zum Beispiel, wo du dann wirklich 10.000 Kunden in einem Tag hinbekommen kannst, die dann Storys teilen, das Ganze so ein bisschen drumherum geht, das kann auch voll viel bringen. Also das kann man immer irgendwo quasi sehen. Und immer irgendwie kann man das einsetzen und muss halt immer schauen, machst du es one-to-one, machst du es one-to-many, machst du das automatisiert, machst du das gar nicht, das musst du abwägen. Das heißt, da musst du wirklich einfach mal sein Hirn anschalten und verstehen, was hier für wen welche Situation Sinn ergibt. Aber man kann es überall adaptieren und überall, wenn man halt einfach mal in dem Maßen denkt, kriegt man einfach viel, viel mehr rausgeholt.
Ja, safe. Also im Prinzip So Sales-Teams machen echt immer Sinn. Wie man das Ganze strukturiert, ist mal so ein bisschen abhängig von dem Business-Case. Aber Max ist gleich da. Ich rede aber einfach mal weiter. Also im Prinzip ist es so, dass je nach Business-Case das Ganze klar anders strukturiert werden muss, aber Sales-Teams an sich machen immer Sinn. Also auch, wie gesagt, E-Commerce-Shops können vor allem über Bestandskundenpflege so, so viel mehr rausholen. Alleine, wenn du ein richtig gutes Bestandskundensystem bei dir implementierst, ein CRM implementierst, also ein im Prinzip ein Relationship-Management-System, wo du deine Kontakte siehst und pflegst und einfach mal siehst, wer hat wie viel schon bei dir ausgegeben, in welchen Zeitabständen wird das bei dir ausgegeben, was sind deine beliebtesten Produkte zum Beispiel oder Dienstleistungen. Es kann wirklich in jedem Bereich sich etablieren. Da muss man einfach auch mit, wenn man so ein CRM einsetzt, und das kann ich auch jedem empfehlen, also jeder, der seriös wachsen will, sollte ein CRM einsetzen, weil man hieraus sehr, sehr viele Daten, sehr, sehr viele wertvolle Daten rausziehen kann und mit denen dann einfach nochmal viel, viel besser skalieren kann, viel, viel genauere Marketingkampagnen fahren kann, nochmal einfach viel, viel bessere Bestandskundenpflege machen kann. Und genau, also im Prinzip bei uns auch einer der größten Hebel war eben dieses Implementieren von einem Bestandskundensystem, weil das sind einfach Kunden, die schon mit dir gerne zusammenarbeiten, die schon quasi diesen Vertrauensvorschuss in dich rein investiert haben, bei dir überhaupt zu bestellen. Das heißt, es ist da schon eine gewisse Vertrauensbasis da. Und warum sollte man sich immer nur darum bemühen, quasi Neukunden zu akquirieren, diese Touchpoints mit diesen Kunden zu sammeln und dafür zu sorgen, dass du Kunden oder im Prinzip Personen, die dir noch nicht vertrauen, die noch skeptisch sind, zu überzeugen, als die Personen, die schon eher überzeugt sind von dir, die auch nicht mehr skeptisch sind, einfach bei denen die Leistung einfach noch weiter anzuschrauben oder noch weitere Leistungen zu verkaufen, weil im Prinzip diese Leute brauchen das Ganze. Du musst es einfach nur identifizieren und das Ganze einfach zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Art und Weise einfach pitchen. Und die Leute werden nicht von, oder die wenigsten Leute, das merken wir jetzt bei uns zum Beispiel im Bestandskundenmanagement, die wenigsten Leute sind in so einer Stage im Kopf, dass die hingehen und sagen, okay gut, die wissen, was man braucht oder ich brauche das jetzt oder ich brauche das. Viele wissen einfach nicht, was in der aktuellen Stage gebraucht wird und deshalb ist es einfach so extrem, extrem wichtig, aktiv Bestandskundenmanagement zu machen. Für dich, Max, zur Information, ich habe jetzt gerade gesagt, wie wichtig es ist, im Prinzip ein CRM zu integrieren, weil man daraus nochmal richtig viele Daten rausziehen kann, einmalige, punktuelle, gute Kampagnen fahren kann und einfach viel, viel mehr herausfindet. Und Bestandskunden-Sales sind echt ein richtig, richtig kranker Hebel, um zu wachsen, weil, wie gesagt, viele wissen es gar nicht, alle fokussieren sich immer auf Neukunden, aber mal den Fokus zu setzen auch auf Bestandskunden, wird echt sehr, sehr locker eine Verdopplung im Umsatz herbeiholen können, weil da sind schon Leute, die dir vertrauen, die schon die Touchpoints alle, die Touchpoints im Prinzip alle schon durchhaben mit dir und deshalb, läuft das Ganze dann einfach schon viel, viel entspannter und die Sales sind da auch viel, viel entspannter im Bestandskundensegment im Prinzip.
Okay, perfekt. Genau. Dann bin ich up to date. Oh, sorry, mein Hund ist gerade an den Strand gelaufen. Ich, nice. Ich weiß nicht, wie der rausgekommen ist, aber jetzt bin ich wieder da.
Ja, safe. Und ansonsten noch ein weiterer Punkt, den ich so zum Thema Sales Teams habe, der auch eigentlich ganz interessant ist. Ich würde auch, egal welches Segment, also welches Geschäftsmodell, ich würde auch immer versuchen, Outbound Sales einzubauen. Also auch wenn ich keine hohen Beratungsgespräche oder kein hohes, sage ich mal, High-Priced Produkt habe, was ich verkaufe, wo sich Beratungsgespräche lohnen, würde ich trotzdem Outbound Sales aktiv einbinden, wo ich nicht nur darauf hoffe, dass ich Inbound Anfragen reinbekommen oder Inbound-Verkäufe oder wenn ich Suchmaschinenoptimierung mache oder Facebook-Ads schalte etc. pp., sondern auch aktiv zu versuchen, irgendwie, wie du das schon davor angesprochen hast, irgendwie mal Zeitschriften zu verschicken, Events zu organisieren, auch als E-Commerce-Shop, auch wenn mein Bestandswert, sage ich mal, oder Warenkorbwert so 27 Euro sind, kann es trotzdem Sinn machen, dass ich mir einfach mal Gedanken mache, ein Event zu organisieren. Für alle meine Kunden aus meinem CRM organisiere ich ein Event, wo Leute reinkommen, kriegen einfach ein paar T-Shirts geschenkt, aber du hast noch weitere Produkte und dann sammelst du so Touchpoints, baust dir auch einfach so ein Tribe auf, so ein, ja, einfach Leute, die deine Brand feiern. Und so kannst du auch nochmal viel, viel mehr rausholen über wirklich Outbound-Sales, die du versuchst zu generieren oder irgendwie ja, T-Shirts kostenlos verschicken an Kontakte, die es brauchen können. Firmengeschenke zum Beispiel, wenn du jetzt im B2C-Segment bist, da kannst du auch trotzdem an B2B-Firmen Firmengeschenke verschicken. Die würden dann jedem aus dem Unternehmen vielleicht ein T-Shirt holen. Also da ist auch nochmal sehr, sehr viel Potenzial in diesem ganzen Outbound-Sales-Segment drin.
Ja. Ja, ich versuche das zum Beispiel immer so zu sehen, als wäre bei uns die Sales-Abteilung unabhängiges Unternehmen eigentlich, also komplett sozusagen intern nochmal ein eigenes Unternehmen und die Marketingabteilung halt genauso. Und dann will ich zum Beispiel auch ja nicht, dass mein Unternehmen abhängig ist, ob jetzt irgendwo Anzeigen gerade laufen, Werbeanzeigen oder da irgendwas gerade läuft, sondern ich will auch, dass wir auch so überleben können, dass es auch so funktionieren kann, dass es auch so läuft. So versuche ich das Ganze halt immer zu sehen. Und da kann man dann halt schon relativ viel rausholen, weil eigentlich ist es halt ein richtig schönes nice to have. Und ja, wenn man ein richtig geiles funktionierendes Marketing hat und man kann halt richtig schnell skalieren, das ist sozusagen der Booster, das ist einfach der Motor, der nochmal angeht. Aber eigentlich sollte es auch ohne das gehen und man sollte auch ohne das fahren können. Das wäre so der Idealfall.
Genau. Weil im Prinzip, wenn man es schafft, sich unabhängig zu machen ja von diesen ganzen Marketingkanälen und wirklich einen Vertrieb aufbaut, der dir ohne zusätzliches Budget Marketing schafft, trotzdem Neukunden und auch Bestandskundenwachstum zu garantieren oder generell zu gewährleisten, dann bist du wirklich safe. Weil dann kannst du wirklich planbar wachsen und das ist auch das, was wir dann erkannt haben im Prinzip ja und was wir dann auch die ganze Zeit versucht haben umzusetzen, weil wir hatten ja Sales, wir hatten ja auch Umsatzwachstum, wir hatten auch diese Umsatzschübe, aber was uns immer gefehlt hat, daran erinnere ich mich noch richtig gut, war immer so diese Planbarkeit. Ich weiß, wir haben uns immer hingesetzt und so Jahresziel, Quartalsziel gesagt, planbares System aufbauen, wie wir schaffen, konstant irgendwie zu wachsen. Jedes Mal war das irgendwie immer wieder ein Thema, aber jetzt sind wir hingegangen und haben das echt geschafft, wirklich so planbar durch dieses Sales-Team einen Kanal aufzubauen, womit man wirklich ja skalierbar im Prinzip ja auch neue Kunden gewinnt und auch Bestandskunden quasi entweder verlängert, die Beziehung weiter ausbaut, weitere Cross-Sales macht, Produkte verkauft, die dazu passen und es auch einfach weiter ausbaut, auch hier die Bestandskunden-Sales im Prinzip.
Ja, früher war quasi immer unsere Frage, was können wir jetzt machen, um zu wachsen? Und mittlerweile ist so die Frage, was können wir jetzt ändern, um so und so viel mehr zu wachsen? Und ja, was man da anpassen kann, wie man auf ein neues Level kommen kann, da um sowas geht es halt mittlerweile eigentlich mehr.
Genau, safe. Und ja, und ansonsten, was wir auch hier ganz am Anfang angesprochen haben, Service, viele, also das merke ich auch, es gibt auch immer mal wieder Unternehmen, bei denen die Sales richtig gut aufgesetzt sind und gut laufen, aber dann der Service nicht stimmt. Auch davor würde ich ja einfach mal warnen, weil ich würde auch, selbst wenn man das verstanden hat, dieses Hebelprinzip von Sales, weil Sales, wenn man das einmal verstanden hat, wie das aufgebaut werden kann und was das für krasse Auswirkungen hat, dann denke ich, kann man schon echt sehr, sehr schnell wachsen. Extrem schnell, planbar, skalierbar wachsen. Aber auch da muss man halt echt aufpassen, dass man den Service immer mitskaliert, weil das ist das, was ich jetzt bei einigen Unternehmen immer mal wieder so bemerkt habe, dass es nicht genauso in der gleichen Qualität wächst, der Service, wie eben die Sales. Und kurzfristig hat es keinen so starken Effekt, weil du kriegst ja immer wieder neue Kunden. Und dein Umsatz wächst und du freust dich, es läuft alles geil und alle Mitarbeiter freuen sich, aber sofern quasi die Kundenstimmung nicht so top ist und sofern quasi der Service nicht das delivert, was eben in den Sales irgendwie zum gewissen Zeitpunkt auch verkauft wird, dann hat man ganz, ganz, würde ich sagen, Long-Term oder auch schon Mid-Term dann größere Probleme, weil irgendwann gibt es ein Plateau und da wird man dann halt, sofern der Markt nicht immer konstant und limitiert wächst, Probleme bekommen und selbst wenn der Markt unlimitiert wächst, dann wird man sich einfach durch das schlechte Branding, durch so, sag ich mal, ja, doch schlechtes Branding, durch ein schlechtes Standing im Markt als Player, wird man sich einfach nicht so gut nah machen. Das wird auch Midterm oder auch schon auch Longterm dann schlechte Auswirkungen auf deine gesamten Sales haben im Prinzip.
Ja, was ich ja auch empfehlen kann, das ist mir gerade auch nochmal eingefallen, die Learnings, die ich da so hatte, beim Durchgehen von den Ganzen ist es am Anfang schon vorteilhaft, ist noch selbst die Sales zu machen. Da ist es einfach mega wichtig, weil du bist richtig eng am Kunden dran und du verstehst es sowieso mehr als jeder andere erstmal. Deshalb, das ist so mein Tipp am Anfang. Auch sich nicht so lange mit Thema CRM rumzuschlagen. Schreib es am Anfang meinetwegen einen Notizblock rein. Das spielt keine Rolle. Erst wenn du wirklich so einen konstanten Prozess aufgebaut hast, ist so ein richtig schönes, geiles CRM nice. Ich habe mich zum Beispiel sehr, sehr viel weitergebildet früher auf dem Blog von close.com und ich glaube, die haben auch ein sehr, sehr geiles CRM. Das nutzen wir nicht, weil wir haben mit einem anderen angefangen. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr nice. Die haben auch da einen coolen Blog. Da kriegt man sehr, sehr viele Infos rein und dann kann man sich halt später, sobald es so läuft, mal damit beschäftigen, wie kriege ich das jetzt repliziert auf verschiedene Leute, die das genauso gut machen können wie ich. Wie kriege ich das aufgebaut? Dann kannst du dir auch so Fragen stellen, wie ob du Provisionen zahlst oder nicht. Dann ist auch Mindset wiederum sehr wichtig, weil du willst ja wiederum nicht, dass jemand nur Dollarzeichen in den Augen hat, aber du willst auch wiederum, dass jemand Einwandbehandlung macht zum Beispiel. Weil das ist auch wichtig, wenn du halt zu 100% weißt, dass du jemandem helfen kannst, dass du es schon 10-mal gesehen hast oder hunderte Mal gesehen hast, wie du jemand anderen genau in der Situation richtig krass geholfen hast und er dir danach mega dankbar war, dann willst du so eine Person ja nicht weglaufen lassen. Also du willst ja nicht irgendwie, nur weil die Person sich ein bisschen unsicher ist, da quasi diesen Deal verlieren. Da willst du dranbleiben, du hilfst am Ende der Person damit mehr, aber da musst du halt dieses Thema Mindset auch den anderen richtig übergeben. Da sind dann schon so kleine Details, die dann später erst wichtig sind, aber deshalb würde ich halt am Anfang empfehlen, sowas immer erstmal selbst aufzubauen.
Safe. Ja, und im Prinzip, was ich auch, glaube ich, noch immer mit integrieren würde, wenn man ein Sales-Team integriert, ist es auch so eine Art Kundenbarometer, so ein Kundenstimmungsbild. Das hatten wir jetzt ja auch noch nicht so lange, aber würde ich auch, glaube ich, fast direkt immer mit einführen. Oder generell, überall, wo man etwas verkauft, macht es immer Sinn, einfach mal abzufragen, wie der Bestellverlauf war. Oder ist man zufrieden mit der Bestellung, ist man zufrieden mit der Dienstleistung. Entweder halt, wenn man einen Customer Success Manager hat, der quasi mit den Kunden in irgendeiner Form spricht, telefonisch oder per Videocall in Zoom. Da das einfach abfragen, weil das ist nochmal persönlicher, cooler. Da kann man sich nochmal größeres Feedback reinholen. Wenn man aber jetzt irgendwie ein Online-Shop ist, dann halt einfach per E-Mail nach der Bestellung mal so ein Feedback anfordern, weil dieses Feedback, wenn du das trackst und misst, zeigt dir dann auch gut nochmal so, wie gut eben diese Beziehung zwischen Sales und Service funktioniert. Ob da eben alles einwandfrei läuft oder ist es so, dass zum Beispiel deine Sales-Leute vielleicht viel zu aggressiv Sachen versprechen, verkaufen, du deshalb vielleicht ganz nices Wachstum hast, aber dadurch, dass der Service das Ganze nicht delivern kann, also diese Connection zwischen Sales und Service nicht da ist, dann sind die Kunden halt nicht zufrieden, nicht happy und dann sorgt es dafür, dass dann irgendwann langfristig deine Sales schlechter laufen. Und um das halt sehr, sehr früh zu erkennen, macht es, denke ich, Sinn, von Anfang an eben diese Kundenzufriedenheit zu tracken, egal in welchem Geschäftsbereich man tätig ist, einfach nur um zu gewährleisten und auch sicherzustellen, dass diese Connection zwischen Sales und Service gut funktioniert. Aber auch da hatten wir echt mal ein nices Learning. Wir hatten ja mal damals so einen Sales-Typen gehabt, der ja relativ aggressiv verkauft hat, ohne dass wir das vielleicht sogar so stark gemerkt haben auf den ersten Blick. Weil dann hatten wir das, glaube ich, erst dann gemerkt, als Kunden gesagt haben, ey, der hat uns aber hier versprochen, wir kriegen Platz 1 Rankings oder sowas. Und da hat mir gesagt, ey, das kann nicht sein, wir versprechen sowas niemals. Und da hat sich herausgestellt, dass der Vertriebler, den wir da eingesetzt haben, das wirklich halt in so einer Art und Weise versprochen hat. Und deshalb, da ist halt echt wichtig, dass man sowas auf dem Schirm hat im Prinzip.
Genau, ja. Deshalb auch der Tipp, am Anfang selbst rein, diese richtig gute Kenntnis aufbauen, dadurch halt alles sehr, sehr gut in genaue Worte fassen, Abläufe, wie es funktioniert, was Do's sind, was Do-Nots sind, alles ganz genau aufschreiben, auch schöne Recordings immer sammeln, dass sowas einfach nicht passieren kann. Zum Glück hatten wir sowas halt damals sehr, sehr schnell bemerkt, aber ja, sowas sind zum Beispiel einfach No-Gos. Und da muss man auch immer sehr, sehr hart unterscheiden. Auch, du hast ja schon das Ganze angesprochen, aber was wirklich so denn, nachdem wir nochmal ein Sales-Team aufgebaut haben, der nächste große Hebel war ja in den Sales nochmal, im Sales-Team dann nochmal härter zu unterscheiden in Neukunden und Bestandskunden und dann halt mit dem Customer Success Manager zu arbeiten. Dadurch haben wir auch Kundenzufriedenheit nochmal richtig gut nach oben gepusht, aber auch den Umsatz über Bestandskunden nochmal richtig gut nach oben gepusht. Customer Lifetime Value, alles ging dadurch nochmal hoch. Einfach nur, wenn man so eine Person im Team hat, die nicht mal verkaufen muss. Also das kann man eigentlich nicht mal im Sales-Team sehen. Unser Customer Success Manager hat die Anweisung, nichts zu verkaufen. Er hat die Anweisung, niemals so unbedingt proaktiv jemandem was anzubieten, außer das macht halt mega Sinn. Seine Anweisung ist nur, das zu machen, was der Kunde braucht, um ihm halt wirklich maximal zu helfen, Erfolg mit uns zu haben. Und das war auch nochmal eine Rolle, die richtig, richtig krass viel geändert hat in den ganzen Zahlen auch.
Ja, safe. Und ansonsten, was hatten wir? Hatten wir noch weitere Learnings im Bereich Sales, Sales-Team? Also ja, im Prinzip, so mein Learning für mich war echt so, Sales richtig, richtig wichtig. Prio Nummer 1 für jedes Unternehmen, was wachsen will. Natürlich immer mit einem irgendwie Auge auf den Service richten, dass man das mitskaliert richtig, das ist so eigentlich so Voraussetzung. Aber trotzdem, wenn das alles stimmt, dort die Prozesse stimmen und man echt so konstant weiß, dass man gute Resultate produziert, dann Sales echt Hebel Nummer 1 für jedes Unternehmen zum Wachsen. Sowohl Dienstleistungen, B2B, B2C, Direct-to-Consumer, Shops, E-Commerce, Affiliate, alles. Überall kann man Sales einsetzen in irgendeiner Form. Outbound, Inbound kann man immer machen. Bestandskundenpflege kann man immer machen. Und safe, das war so, glaube ich, so mein größtes Learning.
Ja, safe. Ich glaube, wir haben auch alles mitgegeben. Wenn ich noch was Abschließendes mitgeben kann, ist, dass man wirklich, wenn man merkt, okay, ich habe das noch nicht, ich mache da noch nichts, dass man direkt jetzt anfängt, direkt rausgeht und einfach direkt anfängt mit der Zielgruppe, mit den Kunden zu sprechen, sich wirklich zu unterhalten, auf Events zu gehen, per E-Mail, per Messenger mit denen zu schreiben, viel mehr zu interagieren, und allein dadurch kommst du näher zu dem, was du brauchst, weil nicht unbedingt braucht man so ein Setup, wie wir das brauchen. Da muss man halt wirklich selbst denken, was ist notwendig, was nicht. Aber wenn du was mitnehmen willst und du merkst, dass du das brauchst, dann jetzt direkt starten und langsam einfach reinkommen und einfach sich anfangen, mit der Zielgruppe zu unterhalten. Und irgendwann wirst du diese Muster erkennen, und diese Muster packst du dann halt in klare Prozesse, Systeme. Du kannst das später an andere Leute übergeben, und dann kann man sowas auch mal mehrfach wiederholen, auch wenn du irgendwann 100.000 Leads vorne reinbekommst oder 100.000 Besucher pro Tag auf deiner Webseite. Das kann man halt genau so dann immer wiederholen.
Safe.
Genau, aber sonst denke ich, sind wir durch. Hast du noch was, Nikita?
Nee, ich glaube, das war es auch von meiner Seite aus.
Perfekt, cool. Dann, wie viele Episode war das bei uns? Ich glaube, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die 8. jetzt.
Yes.
Ja, cool, nice. Ja, dann sehen wir uns bei der 9. Episode wieder. Da haben wir schon bald ein Jubiläum mit der 10.
Safe. Perfekt. Nice, gut. Dann bis dann.
Bis dann, ciao.
Ciao, ciao.